Vertrauen ist der Grundstein unserer Zusammenarbeit. Wir bauen nicht auf einem Modell der vollständigen Kontrolle auf, sondern wir sind themengetrieben und jeder hat eben die Verantwortung für sein Thema. Und nur wenn ich auch das Vertrauen habe, dass jemand dieses Skillset, dieses Mindset mitbringt, entscheiden wir uns auch überhaupt für den Einstellungsprozess.
Career to go.
Was macht man in einem bestimmten Job?
Career to go.
Career to go.
Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
Study Drive fragt nach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Career to go von Study Drive. Mein Name ist Constanze Marie Teschner. In diesem Podcast habe ich mich schon mehrfach mit MitarbeiterInnen von ERGO, einem der bedeutendsten Versicherungskonzerne, unterhalten dürfen. Es freut mich jedes Mal sehr, euch HörerInnen eine weitere Perspektive dieses progressiven Arbeitgebers vorstellen zu dürfen und das auch heute wieder. Dieses Mal ist Moritz Tremmel zu Gast. Er ist Head of Business Development, Vertrieb und Transformation. Moritz hat nicht nur einen spannenden Blick auf die Zukunft von Vertrieb und Organisation, sondern hat die Abteilung in seiner Rolle auch maßgeblich mit aufgebaut. Gemeinsam sprechen wir darüber, woran das Team konkret arbeitet, wie Business Development bei ERGO funktioniert, welche Transformations- und Vertriebsthemen gerade wirklich relevant sind und was es braucht, um neue Ideen vom Konzept in die Umsetzung zu bringen. Außerdem schauen wir darauf, was Praktika bei ERGO in diesem Bereich so spannend macht und wie dort ein richtig guter Einstieg gelingen kann. Herzlich willkommen, Moritz. Ich freue mich auf das Gespräch.
Vielen Dank. Ich freue mich auch.
Bevor wir uns dieser vollen Agenda widmen, möchte ich dich mitnehmen in die Rubrik zum Kennenlernen, die Fantastischen Vier. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Inspo, welches Buch, Film, Tool oder welcher Denkansatz hat dich beruflich oder auch persönlich zuletzt inspiriert?
Tatsächlich sind es zwei Bücher, wenn ich also die Frage ein bisschen anders beantworten darf, aber sie handeln beide eigentlich vom gleichen Thema. Das eine Buch ist Radical Candor, also sowas wie radikale Aufrichtigkeit. Aha. Da geht es ein bisschen darum, wie gebe ich eigentlich klares, direktes Feedback, ohne dass das negativ von meinem Gegenüber aufgefasst wird. Ja, und sozusagen Spoiler, es ist eben echtes, aufrichtiges Interesse an deinem Gegenüber. Und das andere Buch heißt Coachability und ist quasi das Gegenstück. Also wie kann ich eigentlich aktiv Feedback aufnehmen und es konstruktiv verarbeiten, um dann bei mir Verhaltensveränderungen positiv sozusagen herbeizuführen. Also irgendwie das gleiche Thema, aber eben aus zwei Perspektiven betrachtet.
Okay, spannend. Direkt schon was gelernt, dieses intrinsische Interesse. Und offenbar spielt Feedback und die Feedback-Kultur bei dir und bei dir im Team sicherlich auch eine große Rolle.
Auf jeden Fall. Ich glaube, im Anfang ist das immer wichtig, wenn man in eine neue Rolle, in ein neues Umfeld einsteigt, dass man viel Interaktion, viel Feedback aufnimmt, aber auch gibt, damit man eben ein gegenseitiges Verständnis, vielleicht auch Grenzen, Spielregeln und so weiter definieren kann, damit es am Ende nicht zu unschönen Überraschungen kommt und jeder eigentlich weiß, was das Gegenüber erwartet und gut findet.
Buzzword-Bingo. Welches Business-Buzzword würdest du am liebsten aus dem Büroalltag streichen?
Also der All-Time-Favorite, der absolute Klassiker für mich, ist eigentlich agil. Agil ist so die Ausrede für Planlosigkeit und Chaos. Mittlerweile muss ich aber sagen, das gesamte AI-Lingo sozusagen steigt mir schon zum Kopf. Und da habe ich auch einen kleinen Favoriten. Das ist Hyperpersonalisierung.
Aha.
Was eigentlich nichts anderes ist als, naja, vielleicht wäre es gut, den Kunden zu verstehen oder Kundendaten zu nutzen in meinen Prozessen. Aber ja, es ist alles hyper, mega und dann auch noch KI. Ja.
Screentime, wie verbringst du deine Zeit unproduktiv?
Ich habe tatsächlich mir was vorgenommen zum Jahreswechsel und habe eigentlich alle sozialen Netzwerke deaktiviert bei mir. Ich habe jetzt noch ein bisschen LinkedIn, aber das nutze ich nur sporadisch. Deswegen ist meine Screentime, um das darauf zu fokussieren, relativ beschränkt auf Checker Tobi und Sendung mit der Maus schauen mit meinen Kindern. Oder halt ein bisschen Netflix. Tatsächlich ist Zeit echt ein rares Gut, vor allem mit Beruf und Familie. Deswegen nutze ich das, was ich nicht produktiv meinem Arbeitgeber widme, vor allem für Sport und Coffee Dates, die ich mit meiner Frau noch in die letzte freie Minute reinquetsche.
Ja, sehr, sehr vorbildlich, diese Apps zu streichen und da auch diesen Mental Buzz direkt auszublenden. Super stark.
Absolut. Mal schauen, wie lange ich es durchhalte.
Ja. Workation. Wenn du von überall auf der Welt arbeiten könntest, wo wäre das?
Also das ist ein absoluter Traum von mir. Mal schauen, ob ich das irgendwann schaffe. Am liebsten würde ich auf einem Segelboot irgendwo in der Karibik oder Südostasien, Polynesien, irgendwo, wo es schön warm ist, meine Zeit verbringen und dann von dort aus Remote Work ermöglichen. Mal schauen, ob das noch gelingt.
Ja. Klingt traumhaft. Ich drücke dir die Daumen.
Danke.
Vielen Dank für diese auch persönlichen Einblicke, sodass wir jetzt auch etwas warm sind und ins Interview übergehen können. Moritz, du bist schon seit über 5 Jahren bei ERGO. Davor hast du einiges an Erfahrung in der Beratung gesammelt. Nimm uns mal mit auf diesen Weg. Wie geht das zusammen? Wie hat sich das entwickelt?
Sehr gerne. Ich würde sogar einen kleinen Schritt vor der Beratung nochmal anfangen. Aha. Denn ich glaube, das passt auch ganz gut für unsere ZuhörerInnen.
Gerne.
Auch ich, wen wundert's, war mal Student und da habe ich mich persönlich echt ausprobiert, muss ich sagen. Ich habe, glaube ich, vieles, nicht alles, aber vieles mitgenommen von unterschiedlichen Unternehmensgrößen, also von einer kleinen Uni-Ausgründung mit 6 Mitarbeitern bis hin sozusagen zum größten staatsnahen Konzern hier in Deutschland, der Deutschen Bahn mit über 200.000 Mitarbeitern, habe ich mir mal alles angeschaut, also von ganz klein bis ganz groß und bin dann auch schon während des Studiums mal in die Beratung eingestiegen als Praktikant und Werkstudent und wurde tatsächlich anschließend von dem Beratungshaus auch übernommen in die Festanstellung.
Okay. Moritz, darf ich hier einmal ganz kurz reingrätschen, weil ich es gar nicht im Intro in der Vorstellung erwähnt habe. Was hast du denn studiert?
Ich habe BWL studiert, das ist relativ klassisch, an der FU in Berlin. Mhm. Nach dem Bachelor direkt den Berufseinstieg für mich gewählt, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich was gestalten wollte und ja nicht meine Zeit im Hörsaal absitzen wollte. Deswegen hat es mich sehr schnell in die Praxis gezogen.
Okay.
Als ich dann in der Festanstellung eben angekommen war, in der Beratung, habe ich extrem viel gelernt, definitiv. Also so ein solides Handwerkszeug, Projektmanagement, Skills. Ich habe mir auch ein Netzwerk aufgebaut, habe Unternehmen kennengelernt, immer einen gewissen Fokus auf eine Industrie gehabt, aber ja, Themenhopping gemacht, wie es halt in der Beratung ist. Ich habe aber eine ganz besondere Sache für mich aus der Beratung rausgezogen und das war eine sehr enge Mentorenbeziehung. Ja, das heißt, sagen mein Projektmanager, mit dem ich ganz viel zusammengearbeitet habe, war tatsächlich derjenige, der mich auch als Praktikant schon kennenlernen durfte oder den ich kennenlernen durfte. Das heißt, eine sehr enge Beziehung ist da irgendwie entstanden mit der Zeit.
Cool.
Genau, und gemeinsam mit diesem Mentorenteam sind wir eigentlich zur ERGO in einem Team-Move rübergewechselt. Also ich bin gar nicht alleine zur ERGO gekommen, sondern hatte dieses sehr vertraute kleine Team, dieses kleine Netzwerk, mit dem wir eben ja etwas Neues wagen wollten und mal eben nicht nur beratend tätig sein wollten, sondern tatsächlich an der Umsetzung der echten Transformation mitwirken wollten. Und das war dann eben auch der Einstieg bei ERGO. Und zunächst kann man sagen, in der Art und Weise des Arbeitens in der Funktion war es wie davor auch. Es war reine Projektarbeit in crossfunktionalen Teams, also wechselnde Themenstellungen, mit denen wir konfrontiert waren, wechselnde Persönlichkeiten bei ERGO, die man kennengelernt hat. Und ich habe eigentlich, würde ich sagen, in seiner Breite und Tiefe ERGO wirklich kennen und auch schätzen gelernt. Und das alles aber in einem immer noch ein bisschen vertrauten Umfeld für mich. Und vielleicht die erste Aufgabe, die mich dann auch überzeugt hat, hier zu bleiben, war für uns als Team der Wiedereinstieg in die Bancassurance, also den Vertriebskanal Bank aus Sicht des Versicherers sozusagen.
Okay.
Und das war ein Geschäftsfeld, aus dem ERGO sich zurückgezogen hatte und in das wir wieder eintreten wollten. Und das ist uns dann auch als Team gelungen. Und das war so für uns, aber auch für ERGO, sozusagen für die Entscheider, die uns damals geholt haben, so eine Art Proof of Concept eigentlich, dass wir wenn man Mitarbeiter hat, denen man gewisse Freiräume gibt, die man vom operativen Tagesgeschäft entlastet und die auch in der Lage sind, konzeptionell zusammenzuarbeiten, vielleicht auch die richtigen Skills und das richtige Mindset mitbringen, dass solche Teams einen echten Wertbeitrag leisten können. Und aus diesem Proof of Concept ist dann jetzt auch diese Abteilung entstanden, die ich seit dem 1.7. letzten Jahres aufbauen darf.
Wow, das ist auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung und sicherlich ein tolles Gefühl, auch so einen prägenden Beitrag leisten zu können, oder? Auch diese Verantwortung geschenkt zu bekommen und ja, dieses Ergebnis dann zu präsentieren. Wie hat sich das angefühlt? Kannst du dich daran noch erinnern?
Also definitiv erstmal stolz auf das Erreichte. Ich glaube, das ist wirklich das Gefühl, was überwiegend da war. Es war aber genauso auch ja ein gewisses Gefühl der Bestätigung, so weitermachen zu können. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was mich persönlich weiterhin antreibt. Und es ist natürlich total cool, eine solche ja, Kooperation, ein solches Projekt erfolgreich umgesetzt zu haben. Und ich schaue immer noch gerne auf die Vertriebszahlen, die echt total beeindruckend sind. Jetzt mittlerweile nicht mehr in meiner Verantwortung aus dem Aufbau heraus in die Umsetzung und Skalierung gegeben. Was das Team da leistet, ist echt phänomenal und es macht mir heute noch Spaß, ab und an mal auf die Ergebnisse zu schauen, die wirklich beeindruckend sind. Mhm. Und diese Bestätigung nehme ich für mich persönlich mit, um genauso weiterzumachen und an neuen Themen zu arbeiten.
Was bedeutet denn Business Development, Vertrieb und Transformation bei ERGO ganz konkret? Vielleicht kannst du mir dabei auch gleich noch erklären, wie euer Department strukturiert ist. Ich meine, diese Begriffe sind ja erstmal so auch ein bisschen Buzzwords vielleicht. Vielleicht können wir die etwas aufbrechen.
Ja, tatsächlich ist das eine Aneinanderreihung von Buzzwords. Ich glaube, wir haben auch die Zeichenbegrenzung für Abteilungen ausgereizt. Also, was macht das Team konkret? Inhaltlich kann man sagen, wir verantworten den Entwicklungs- und Umsetzungsprozess für die Vertriebsstrategie von ERGO in Deutschland in ja, der Vertriebsgesellschaft, die eben in unserer Holdingstruktur eine eigene Gesellschaft ist. Mhm. Wir haben eigentlich drei Themenfelder, um die wir uns kümmern und die wir verantworten. Das erste ist, und das ist wahrscheinlich so diese klassische Strategie, wie man das so auch an der Uni kennenlernt, so Strategic Planning Process und so weiter. Mhm. Wir haben die Projektverantwortung für die Entwicklung und Implementierung eben der Vertriebsstrategie, wie gesagt, und das in so einem 5-jährigen Strategiezyklus. Das ist ein gruppenweiter Standard. Als ERGO sind wir Teil der Munich Re Group. Mhm. Die Munich Re hat für sich eben diesen 5-jährigen Strategiezyklus definiert, in den ordnen wir uns ein. Und unsere Verantwortung als Team ist es eben, für die Vertriebsgesellschaft in Deutschland die Strategie zu entwickeln. Und jetzt sind wir eben in diesem Jahr mit der Umsetzung gestartet. Das ist das erste Thema. Mhm. Mhm. Das zweite kann man, oder ich habe es versucht, New Business Verantwortung zu nennen.
Mhm. Was kann man darunter verstehen?
Genau, damit ist gemeint, dass wir auf der Suche sind nach ja, Wachstumsmodellen im Banken- und Kooperationsvertrieb, also außerhalb unserer tradierten Kanäle, die proprietär sozusagen ERGO gehören, versuchen wir eben neue Modelle zu identifizieren, dann eben aufzubauen, Partnerschaften zu gründen und eben weitere Modelle für weitere Skalierung zu definieren.
Okay.
Und das dritte Thema ist grundsätzlich, würde ich sagen, so eine Art Feuerwehr. Das heißt, kleinere strategische Projekte, bei denen man vielleicht eine ja, externe Perspektive benötigt oder jemanden, der zusätzlich in der Koordination und Steuerung und auch in der Stakeholder-Interaktion benötigt wird, dass man solche Profile einbindet. Und das können verschiedenste, sehr kurzläufige Themen sein. Also beispielsweise ja, Review eines bestehenden Geschäftsmodells oder vielleicht mal eine Prozessanalyse Ende zu Ende, um Optimierungsfelder zu identifizieren. Also das kann ein sehr diverses Feld sein. Mhm. Und das sind dann eher so Ad-hoc-Themen, die wir versuchen zusätzlich umzusetzen.
Mhm. Da habt ihr einiges auf dem Tisch.
In der Tat haben wir einiges auf dem Tisch und auch einige ja, Stakeholder, die wir mit einbeziehen müssen. Glaube ich, wir müssen, weil sie es verlangen, aber auch, weil es ohne deren Buy-in nicht funktioniert. Mhm. Das heißt, sowohl im Vorstandsteam sind wir natürlich eng vernetzt, weil von dort werden Themen oftmals an uns herangetragen, aber natürlich mit den relevanten Fachbereichen arbeiten wir genauso eng zusammen, die dann am Ende ja auch die absoluten Experten und Wissensträger sind, ohne die unsere Projekte gar nicht funktionieren.
Ja, klar. Mhm.
Wichtig für uns und auch für mich persönlich, anders funktioniert das gar nicht, ist, dass wir als Team und die einzelnen Mitglieder auch im Team klares Ownership für die eigenen Themen mitbringen. Das heißt, sie sind die verantwortlichen Projektleiter und ich bin eher derjenige, der unterstützt, vernetzt, neudeutsch enabled und Sparringspartner ist, also der ihnen hilft, wirklich sich zu entfalten und diese Projekte dann auch erfolgreich abzuschließen. Das ist so das Zusammenarbeitsmodell, was wir für uns definiert haben. Anders kriege ich mich selbst gar nicht multipliziert sozusagen auf die verschiedenen Themen. Na, das ist total wichtig.
Also ist da auch das Vertrauen in dein Team, in die Fähigkeiten jedes Einzelnen essentiell?
Absolut. Vertrauen ist der Grundstein unserer Zusammenarbeit. Wir bauen nicht auf einem Modell der vollständigen Kontrolle auf, sondern wir sind themengetrieben und jeder hat eben die Verantwortung für sein Thema. Und nur wenn ich auch das Vertrauen habe, dass jemand dieses Skillset, dieses Mindset mitbringt, entscheiden wir uns auch überhaupt für den Einstellungsprozess oder den Abschluss des Einstellungsprozesses in dem Fall. Denn ohne dieses Fundament funktioniert das gar nicht.
Ja. Auf wie viele Schultern verteilen sich denn diese Aufgaben?
Genau, das Team oder die Abteilung wurde ja Mitte letzten Jahres neu gegründet. Also zu dem Zeitpunkt waren wir quasi, abgesehen von mir, null Menschen. Mittlerweile sind wir mit mir zusammen 6. Mhm. In der Perspektive dürfen wir noch ein bisschen aufbauen. Und das heißt, in der Vollauslastung sind das, ohne mich mitzuzählen, 9 Mitarbeitende im Team. Und zusätzlich, und ich glaube, das ist eine kleine Besonderheit, dazu sprechen wir wahrscheinlich noch ein bisschen, eine kleine Besonderheit der Abteilung, dass wir eben verstärkt auch den Einsatz von Praktikanten forcieren. In der Zielkonfiguration versuchen wir dann auch Tandems immer zu bilden. Das heißt, einer oder eine Festangestellte im Team soll durchlaufend Support von einer oder einem Praktikanten erhalten.
Das ist natürlich besonders spannend für unsere HörerInnen. Deswegen werfen wir da gleich noch ein Spotlight drauf. Vorher möchte ich gerne von dir wissen, wie bei euch so ein Weg abläuft von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Also wer identifiziert dann dort Opportunitäten? Wie validiert und priorisiert ihr sie? Wie bringt ihr Themen zusammen, bis dann irgendwie das Ding fliegt, wie man so schön sagt? Also bis zur Einführung im Vertrieb.
Ja, ich glaube, wir haben noch nicht den immer replizierbar und anwendbaren Ansatz gefunden. Wahrscheinlich ist das auch gar nicht möglich, denn in der Realität verläuft das immer relativ unterschiedlich und auch themenspezifisch.
Okay, das macht es ja vielleicht auch gerade spannend, oder?
Absolut. Absolut. Ich bin auch unglaublich zufrieden und froh mit dieser Funktion und dieser Rolle, eben weil es immer etwas Neues ist, ein anderes Thema, eine andere Fragestellung, ein anderer Rahmen, andere Menschen. Also es ist ganz viel in Veränderung und Bewegung und es ist immer wieder eine kleine Challenge für sich genommen. Mhm. Wenn man auf die Umsetzung der Vertriebsstrategie blickt, dann sind wir natürlich ganz eng in Konzernplanungsprozesse integriert. Da gibt es ganz große Abstimmungen, Abstimmungsrunden, Stakeholder, die einbezogen werden müssen. Und aufgrund der Größe und Komplexität unseres Konzerns haben wir einfach viele Schnittstellen und Abhängigkeiten, die wir berücksichtigen müssen. Mhm. Und teilweise mussten wir unsere Initiativen sogar bis in den Konzernausschuss der Munich Re einbringen. Und hier stehen halt so Dinge wie Planungssicherheit, Stabilität im absoluten Fokus. Mhm. Das ist ein sehr, würde ich sagen, aus unserer Departments-Sicht extern vorgegebener Prozess, den wir dann mit unseren Themen durchlaufen können. Mhm. Es gibt aber auch andere Projekte, andere Themenstellungen, insbesondere all das, was New Business von mir genannt wurde, bei denen es etwas anders abläuft. Hier liegt es am Team oder an den Führungskräften, also an mir oder auch sozusagen meinen Führungskräften, Opportunitäten am Markt zu identifizieren. Das kann dann über persönliches Netzwerk, Marktbeobachtungen oder sonstige Impulse passieren. Das ist quasi nicht vorgeschrieben, also es gibt keinen standardisierten Scouting-Prozess dafür. Und die Ideen oder das Geschäftsmodell, das diskutieren wir dann im Team. Wir validieren die Idee und priorisieren das dann entsprechend. Also es kann durchaus sein, dass Themen ad hoc aufkommen, die dann andere aktuell laufende, weniger wichtige Themen verdrängen und wir diese Themen dann anstelle eben vorziehen. Wichtig bei all dem, was wir in diesem Bereich machen, ist, dass wir versuchen, Strategy by Design zu leben. Also vielleicht nicht der klassische strategische Planungsansatz, bei dem alles von A bis Z durchanalysiert werden muss, bevor dann eine Entscheidung herbeigeführt wird, sondern eher schnelle Ideenentwicklung, Verprobung, Austausch, Iterationen, um dann kontinuierlich diese Idee weiterzuentwickeln. Und für uns bedeutet das eigentlich frühestmöglich, weil wir eben im Vertrieb sind, Kontakt zu Vertriebskooperationspartnern, Kunden, also den echten Anwendern unserer Modelle zu suchen, um dann wirklich die Essenz unserer Idee herauszuarbeiten und das Geschäftsmodell erfolgreich auszugestalten.
Dieses Themenfeld ist vielleicht auch dann so ein bisschen der Gegenentwurf zu eurer anderen Aufgabenstellung sozusagen der Vertriebsstrategie, oder? Die vielleicht manchmal mehr Zeit und mehr Geduld benötigt, weil eben so viele andere Positionen mitreden wollen und müssen. Aber wenn es eben um das New Business geht, da brauchst du dann eben dieses Gefühl für den Puls der Zeit und die spontane Umsetzung, oder?
Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Es ist tatsächlich auch ein gewisser Zielkonflikt. Ja? Mhm. Wenn ich einerseits einen Konzern habe, der in langfristigen Planungszyklen lebt und denkt und man dann auf der anderen Seite, ja, impulsgetrieben, möchte ich was sagen, impulsgetrieben Ideen entwickelt und diese dann eben auch schnell priorisieren muss und schnell umsetzen muss, weil ansonsten das Momentum eben wieder gegen einsteht.
Ja.
Und das ist ein gewisser Balanceakt. Ich glaube, beides hat auf jeden Fall seine Berechtigung und beides macht für sich genommen auch Spaß.
Ja.
Es ist aber natürlich nicht immer ganz einfach, diese neuen Ideen dann auch in die Konzernrealität mit einzubringen und dann auch priorisieren zu lassen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, wirklich die Kernaufgabe, die wir dann haben. Das heißt, in diesem Prozess, wenn wir der Meinung sind, da ist echt was, oder wir haben eine Idee entwickelt, die echt funktionieren könnte, dann fängt eben die Konzernrealität an. Das heißt, dann gibt es Business Cases, die wir erstellen, Gremienentscheidungen, die wir benötigen, um Budget zu erhalten, IT-Umsetzungen, die wir planen und priorisieren müssen.
Mhm.
Und bis dahin ist unser Team vollständig im Lead.
Mhm.
Wenn es dann eben in die Umsetzung und Einführung geht, dann werden wir immer mehr Stakeholder mit einbeziehen, weil irgendwann gibt es so einen Handover. Irgendwann müssen auch die Abteilungen, die Verantwortlichen, die dann den Betrieb prägen, den Betrieb verantworten, nicht nur in das Projekt mit einbezogen werden, sondern da tatsächlich auch dann ja, in die Leitung dieses Themas kommen, weil am Ende tragen sie immer, und das ist für uns sozusagen eine Prämisse, am Ende tragen immer die Fachbereiche und die IT-Einheiten, die Betriebsverantwortung, damit wir uns dann wieder vollständig auf Gestaltung und Transformation konzentrieren können. Also wir begleiten das wirklich in der Umsetzung bis zum Ende durch. Und wenn es dann umgesetzt ist, dann ist eigentlich unsere Zeit mit dem Thema abgelaufen und wir können uns wieder auf neue Dinge fokussieren.
Vielen Dank für diesen detaillierten, strukturierten und auch differenzierten Einblick. Also du hast ja auch ganz deutlich gesagt, wo ihr an Herausforderungen stoßt, die ihr dann gemeinsam bewältigen könnt. Es ist ja total spannend, wirklich diese Realität mal kennenlernen zu dürfen. Vielen Dank. Was sind dann aus deiner Sicht die größten Vorteile, in einem Konzern wie ERGO in fester Projektarbeit zu arbeiten im Vergleich zur Beratung?
Ich muss sagen, ERGO ist für mich da schon ein Spezifikum. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ERGO einen einzigartigen Rahmen liefert.
Mhm.
In einem so großen, skalierten Unternehmen, man möchte schon fast sagen, systemrelevant.
Durchaus.
Mhm. Ja, genau. Wird einem wirklich großer Gestaltungsrahmen ermöglicht.
Mhm.
Es ist eben nicht so, dass es heißt, der Prozess muss immer genau so laufen und wenn das nicht so umsetzbar ist, dann folgen wir der Idee nicht, sondern es ist eben genau anders. Man darf auch outside the box denken und genau diesen Freiraum benötigen wir, damit wir eben erfolgreich und kontinuierlich Transformation betreiben können. Diese neuen Wege, die wir trotzdem immer noch in diesem skalierten Konzern gehen dürfen, diese Geschäftsmodelle, auch die wir erschließen können, diese Freiheiten sind tatsächlich für einen Konzern doch durchaus einzigartig.
Mhm.
Wenn ich das auf mich persönlich projiziere, dann muss ich sagen, dass ich bei ERGO wirklich unglaublich viel gelernt habe. Ich hatte eigentlich gesagt, ich habe in der Beratung viel gelernt, das stimmt auch. Was der Unterschied zu ERGO ist, ist, dass wir eben nicht kurze Einblicke zu verschiedenen Themen, Unternehmen oder auch Menschen erhalten, sondern hier wirklich echtes Ownership gefragt ist. Es ist nicht so, dass man sagt, nach 6 Wochen ist das Budget ausgebraucht und jetzt ist das Projekt zu Ende, bitte mach eine Abschlussdokumentation, sondern es liegt an einem selbst, ob ein Projekt erfolgreich wirklich bis zum Ende durchgehalten wird oder eben nicht.
Mhm.
Und dieses Begleiten, dieses ständige Auf und Ab im Prozess von der Ideenentwicklung bis zur Implementierung, das ist wirklich eine unglaubliche Lernkurve und da lernt man aus meiner Sicht eben echtes Ownership. Und das dennoch in einem stabilen Rahmen. Das Zweite, was ich für mich persönlich rausgenommen habe, ist wirklich tiefgreifendes Expertenwissen in der Versicherungsindustrie.
Mhm.
Ich will nicht sagen, dass das in der Beratung nicht möglich ist, aber die echten Untiefen unseres Geschäftsmodells habe ich persönlich erst im Konzern wirklich kennengelernt und wirklich verstanden, was es bedeutet, alle Aspekte eines Geschäftsmodells zu durchleuchten und aufzubauen und nicht nur Teilaspekte zu analysieren und dann mit Ablauf des Projektes wieder neuere Themenfelder zu bearbeiten. Das gilt sozusagen nicht nur für mich, sondern auch meine Mitarbeiter, die größtenteils tatsächlich auch aus der Beratung zu uns gewechselt sind, schildern mir genau das als ihren Hauptgrund für den Wechsel. Das heißt, nicht nur schöne Ideen und Konzepte erstellen, sondern echte Verantwortung zu übernehmen, damit eine Idee bis zur Umsetzung gebracht wird. Und der dritte Aspekt, den ich wirklich zu schätzen gelernt habe, ist, dass der Konzern einem die Möglichkeit gibt, wirklich stabile menschliche Beziehungen, ein echt starkes Netzwerk aufzubauen, die dann auch länger halten als ein Projekt. Das heißt, über die Zeit hier habe ich viele Menschen kennengelernt, mit denen es unglaublich Spaß macht, zusammenzuarbeiten, die immer hilfsbereit sind, die einen auch auf kurze Anfrage hin unterstützen und supportive sind und die versuchen, eben bestmöglich gemeinsam Ergo aufs nächste Level zu heben. Und dieses Gefühl der Gemeinsamkeit, des gemeinsam geteilten Ownerships ist dann auch etwas, aus meiner Sicht, was den Konzern von der Beratung unterscheidet.
Du hattest es gerade schon angekündigt, dass euer Team sich vergrößern darf und soll. Deswegen wäre es schön zu erfahren, welche fachlichen Hintergründe und Studienrichtungen dann zu eurer Einheit passen. Sind bestimmte Kenntnisse notwendig oder eher dann nützlich?
Also bisher charakterisiert sich unsere Abteilung doch durch einen gewissen Fokus auf wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge oder MINT-Studiengänge. Ich würde aber nicht so weit gehen, dass wir nur aus diesen Studienrichtungen rekrutieren und andere Profile grundsätzlich ausschließen.
Okay.
Was für uns wichtiger ist, ist, dass bereits Erfahrungen in ähnlichen Funktionen oder auch Rollen gesammelt wurden, also wirklich praktische Erfahrungen, und dass auch die Bewerber über einen guten und bis sehr guten Notenspiegel verfügen, also sage ich mal ein solider Lebenslauf, darauf achten wir schon, aber es gibt jetzt keine harten Ausschlusskriterien. Worauf wir achten, und das merkt man erst im persönlichen Gespräch, ist, dass eben Bewerber motiviert sind, dynamisch sind, auch lernbereit und wir auch das Gefühl vermittelt bekommen, dass ihnen die konzeptionelle Arbeit, die strukturierte Analytik, dass ihnen solche Themen liegen, dass darin ihre Stärken sind. Und das ist das, worauf wir dann tatsächlich im Detail achten.
Was erwartet PraktikantInnen bei euch? Welche Aufgaben können sie da schon übernehmen? Welche Entwicklungsmöglichkeiten gibt es?
Praktikanten arbeiten bei uns immer in einem festen Tandem mit einem Teammitglied. Dieses Teammitglied ist dann für sie so eine Art Ankerpunkt, sowohl schon im Onboarding für alle prozessrelevanten Themen, aber eben auch inhaltlich für das gemeinsame Projekt, was die beiden dann im Tandem verantworten und bearbeiten werden. In der Regel aufgrund des Zeitraums von 3 bis 6 Monaten ist es dann so, dass ein Praktikant oder eine Praktikantin an einem spezifischen Thema, einem spezifischen Projekt mitarbeitet. Dort erhält er oder sie dann auch Einblicke in nicht nur den Projektalltag, sondern auch in die Themen, lernt diese wirklich von der Pike auf, also eignet sich ein gewisses Expertenwissen zu einem Thema an, lernt auch die Experten und Verantwortlichen bei Ergo kennen und übernimmt dann Aufgaben und kleinere Themenpakete in diesem Projekt wirklich eigenständig. Das ist uns extrem wichtig. Das Praktikum muss sich für den oder die Praktikantin auch wirklich lohnen. Das heißt, es muss nicht nur Spaß machen, sondern man soll auch etwas lernen, sowohl inhaltlich, fachlich, als auch eben vom Skillset etwas mitnehmen.
Ja.
Vielleicht ein greifbares Beispiel. Wir haben jetzt einen Praktikanten aktuell da, der wirklich selbstständig so eine Art Simulationstool entwickelt hat, dass wir wirklich mit den Vertriebsverantwortlichen, also mit den Vorständen der Vertriebsgesellschaft nutzen, um Entscheidungsprozesse durchzuführen in dem Projekt, in dem wir mitarbeiten. Und der Praktikant durfte dann verschiedenen Entscheidungsträgern und sogar dem Vertriebsvorstand dieses von ihm entwickelte Simulationstool präsentieren und an der Diskussion teilnehmen.
Wow.
Ich glaube, das ist schon ein einzigartiger Rahmen für ein Praktikum und wahrscheinlich kann ich das nicht jedem bei uns versprechen, Aber es zeigt eben auf, was für Möglichkeiten dann doch bestehen. Das Motto, was wir da so für uns definiert haben und was ich mir fairerweise von meinem Mentor abgeschaut habe, ist fordern und fördern. Ja, also wir fordern etwas, wir fordern Leistung von unseren Praktikanten und Praktikantinnen. Sie haben die Möglichkeit, wirklich mitzuarbeiten und zu gestalten. Und wenn Leistung, außergewöhnliche Leistung wie in dem Fall erbracht wird, dann fördern wir diese auch konsequent.
Das sind sehr gute Aussichten für ein potenzielles Praktikum unserer HörerInnen. Deshalb hätte ich von dir gerne ein oder zwei Ratschläge für den erfolgreichen Bewerbungsprozess, wenn unsere HörerInnen jetzt eben neugierig geworden sind.
Sehr gerne. Für mich ist das Allerwichtigste Authentizität. Ich bewerte oder wir als Team bewerten BewerberInnen immer vor allem danach, ob sie zum Team passen. Das heißt, nahbar sind, auch irgendwie markant ein gewisses Profil mitbringen. Und dazu gehört auch für uns, dass ihr als Bewerber uns zeigt, was für euch wichtig ist. Stellt uns Fragen, zeigt uns, was auch für euch ein erfolgreiches Praktikum ausmacht. Wir geben allen BewerberInnen eine echte Chance, aber wir wollen auch sehen, dass da jemand ist, der diese Chance auch wirklich nutzen möchte. Und ich glaube, das Zweite ist wahrscheinlich ein No-Brainer, aber dennoch muss es gesagt werden, bereitet euch gut vor. Wir wollen die Geschichte verstehen, die euch bewegt. Wir wollen verstehen, warum ausgerechnet Ergo dieses Team, diese Rolle für euch die richtige ist. Und ein ganz kleiner Tipp noch, übt das strukturierte Beantworten von Case Studies. Nicht, dass ihr dann überrascht seid, dass wir euch eine solche Frage stellen werden.
Moritz, vielen Dank für diese praktischen Fragen, für diese wertvollen Fragen, für die offenen und für die wertvolle Perspektive auf diese fortschrittliche Abteilung. Ich fand es richtig spannend und beeindruckend, das alles mal so konkret zu erfahren. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Mir hat das Gespräch auch viel Spaß gemacht.
Liebe HörerInnen, wenn ihr Lust habt, an echten Vertriebs- und Transformationsprojekten mitzuarbeiten, Verantwortung zu übernehmen und Konzernluft in einem modernen Umfeld zu schnuppern, dann schaut euch die Praktikumsstellen bei Ergo gern mal genauer an. Ihr findet alle Infos natürlich in den Shownotes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.